So, wir kommen zur ersten Keynote des Linux-Tages 2013. Ich freue mich besonders, dass Thomas Gleixner, langjähriger Kernel-Entwickler und Realtime-Experte, na, wenn nicht sogar vielleicht mit Ingo zusammen, der Realtime-Experte im Linux-Kernel, hier bei uns auf dem Linux-Tag ist und einerseits formal als Teil des Tracks Linux in industriellen Anwendungen hier ist, weil das ist ja auch der Bereich, in dem Thomas sein Geld verdient, aber auf der anderen Seite eben auch als einer der prominenten Kernel-Entwickler hier ist und uns so ein bisschen vom Spagat berichtet, den die Kernel-Entwickler auch regelmäßig ausgestattet sind, wenn es darum geht, sehr unterschiedlich skalierte Linux-Systeme einzusetzen, zu designen und auch performant umzusetzen. Ich sage nur, die Briefmarke im Hintergrund, die Thomas, wie er mir eben gerade gesagt hat, selber designt hat, gibt schon mal ein paar erste Hinweise. Was es damit genau auf sich hat, wird er uns selber erzählen. Bitte einmal Applaus für Thomas Gleixner. Tag, deine Bühne.
Nils, danke für die freundlichen Worte. Ja, ihr werdet euch schon ein bisschen gewundert haben über die Briefmarke im Hintergrund und das Tennisfeld. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht nach dem kleinsten funktionsfähigen Linux-Computer und dessen Größe. Ich habe herausgefunden, der hat etwa die Größe dieser Briefmarke, also nicht die, wie sie hier am Schirm ist, sondern im Original. Und der größte Einzelcomputer, ich rede jetzt nicht von Datacentern, die sind ja irgendwo in der Größenordnung heute von 70, 75, 85.000 Quadratmetern, aber der größte Einzelcomputer, der offiziell unter dem Betriebssystem Linux läuft, von der Fläche her, steht im Livermore Laboratory in den USA, ein Sequoia IBM BlueGene Q mit einer stolzen Fläche von rund 280 Quadratmetern. Das entspricht also so einem Tennisplatz. Das einfach nur mal, damit man sich vorstellen kann, mit was für unterschiedlichen Systemen der Linux-Kernel eigentlich umgehen können muss. Natürlich ist die große Sequoia-Maschine nicht jetzt so, dass dort die 180.000 CPUs, die da drin werkeln, alle Linux rennen, sondern nur ein kleiner Teil davon. Der Rest wird als Compute Nodes benutzt, um wissenschaftliche Berechnungen durchzuführen, also mehr oder weniger als Coprozessoren zur Beschleunigung. Wenn man sich die Größenordnungen von wirklich Single-Image-Systemen, die in Linux auf allen ihren Kernen laufen haben, anschaut, dann sieht man vom kleinen Embedded-System. Und damit man mal die Größenordnung eines kleinen Embedded-Systems auch relativieren kann, wenn wir heute von kleinen Embedded-Systemen reden, dann ist es immerhin etwa die 40-fache Rechenleistung von einem i386 IBM XT. Was sowohl was die Prozessor-Performance anbelangt, als auch was die Ausstattung an RAM, an Flashdisk. Flashdisks heute standardmäßig so 64 Megabyte und größer. Als der IBM XT rauskam, kostete die 10 Megabyte Harddisk und das war das größte Modell, das damals für Normalsterbliche zu erstehen war, einen mehrstelligen Tausender Mark Betrag. Heute kriegt man die kleinen Dinger wie den Raspberry Pi oder ähnliche für ein paar Euro. Und die sind um Größenordnungen aufwendiger, was ihre Prozessorarchitektur und die Leistungsfähigkeit anbelangt. am anderen Ende des Spektrums sehen wir dann Maschinen wie Single-Image-Maschinen von SGI, die bis zu 4096 Cores wirklich Linux laufen haben, auf jedem Core, die im High-Performance-Computing-Bereich benutzt werden. Und wir haben als Entwickler des Kernels mit diesen unterschiedlichen Systemen zu tun und haben dafür zu sorgen, dass die Subsysteme des Kernels für diese unterschiedlichen Systeme auch benutzbar sind. Es ist ein Spagat. Es ist auch ein Spagat in Applikationen. Wenn man sich anguckt, wo Linux heute läuft, in Smartphones, in High-Performance-Computern, im Datacenter, Big Data Cloud, die Compute Cloud, aber auch Echtzeitanwendungen, Medizintechnikgeräte, Consumer-Elektronik, es ist überall. Mich hat neulich ein Freund, langjähriger Freund gesagt, der Informatiker ist, der hat gesagt, Linux kommt mir nie ins Haus, werde ich nie booten. Da habe ich gesagt, und was hast du für einen Internetzugang, dein Modem? Ja, das ist eine Fritzbox, okay, keine weiteren Fragen. Das Interessante an diesem Spagat ist, dass viele Facilities, dass viele Dinge, die mal ursprünglich von der einen Seite oder von der anderen Seite getrieben und entwickelt wurden, auch in anderen Bereichen wieder Anwendung finden. Wenn wir gerade bei der Fritzbox waren, die IP-Tables, das Netfilter, also die kernel-interne Firewall fürs Netzwerk, die wird natürlich von solchen Internet-Routern extensiv genutzt. Aber die kam nicht daher. Die kam eigentlich von den Serverleuten, die ihre Server schützen wollten. Aber es gibt immer diese, haben wir über die vielen Jahre der Entwicklung festgestellt, es gibt eigentlich immer für alle Technologien zwei Anwender. Ich möchte mich mit zwei interessanten Technologien beschäftigen, aus dem großen Bereich, mit denen ich selber auch schon zu tun hatte. Das eine ist NUMA. NUMA ist die Non-Unified Memory Architecture. Die kam zuerst natürlich in den Big Server Maschinen, als die Leute angefangen haben, auf den verschiedenen an die verschiedenen Prozessorsockel dedizierte Memory-Controller dran zu machen, um schnell auf das Memory zugreifen zu können. Aber wenn ich jetzt eine Single-Image-Maschine habe, ist der gesamte Speicherbereich für alle Prozessoren und alle Sockets zugänglich. Das heißt, es muss einen Weg geben, wie kann ich von einem Socket auf das Memory am anderen Socket zugreifen. Dazu haben die Hardware-Entwickler die sogenannten Interconnects erfunden. Diese Interconnects haben aber natürlich ein Problem. Wenn ich vom Socket 0 auf das Memory vom Socket 7 zugreifen will, dann muss ich durch mindestens zwei Kreuzungswege von den Interconnects gehen. Das heißt, der Zugriff ist wesentlich langsamer, als wenn ich auf das Memory, das direkt am Socket 0 angedrahtet ist, zugreifen will. Das hat dazu geführt, dass man im Kernel eine Infrastruktur geschaffen hat, um mit diesen NUMA-Architekturen umzugehen, dass auch der Kernel sagen kann, für Dinge, die jetzt auf dem Socket 0 laufen, ist meine Präferenz, auch Memory vom Socket 0 zu nehmen und auf den anderen Sockets. Also um einfach die Latenzen, die Performance entsprechend hochzuhalten, die Latenzen niedrig zu halten. Jetzt wird sich mancher fragen, was hat das mit Embedded zu tun? Da kam dann der Super-Age-Maintainer Paul Mundt auf die Idee, mal zu gucken, was gibt es denn in so einem Embedded-System alles für Memory. Da gibt es das normale SDRAM, wie man es kennt, aber da gibt es auch SRAM, da gibt es in den Super-Age-Prozessoren auch URAM, was auch immer das ist. Und diese Memories haben unterschiedliche Charakteristiken, sind auch nicht in einem kontinuierlichen Adressblock angeordnet, sondern in verschiedenen Adressräumen, aber man wollte das auch für die Applikationen nutzbar machen. Und Paul hat dann geguckt und hat gesagt, so, das ist doch ganz einfach. Ich behaupte jetzt, mein Single-Core-Embedded Super-Edge-Computer ist eine NUMA-Maschine. Mit 3 Nodes. An einem hängt das SDRAM, am zweiten das SRAM und am dritten Node das URAM. Da kann ich die Charakteristiken bestimmen mit den Latenzzeiten. Ich habe zwar auf den anderen beiden Nodes keine CPUs, aber das ist ja wurscht. Und das war eine interessante Entwicklung, die Leute, die das NUMA-System eigentlich ursprünglich entwickelt haben aus dem Serverbereich, sagten erstmal, hey, der spinnt komplett. Als sie dann deutlicher hingeschaut haben, haben sie eigentlich gesagt, naja, das ist ja eine coole Sache, dass wir für dich im Grunde genommen dieses Problem mitgelöst haben. Und so sehen wir in vielen Bereichen, dass sich diese Dinge wiederverwerten lassen. Ein anderes Projekt, was eine ganz große Spannbreite von Applikationen und von Systemen überdeckt, war das sogenannte Idle No Hertz Problem. Bis vor 5 Jahren hat der Kernel periodisch einen Timer-Interrupt auf jedem Core gehabt, der, wenn die Maschine idle war und nichts zu tun hatte, einmal pro Millisekunde oder einmal alle 4 Millisekunden, je nach Systemkonfiguration, daherkam und die CPU hat dann nachgeguckt, oh, es ist nichts zu tun, jetzt gehen wir wieder schlafen. Obwohl man eigentlich aufgrund der internen Informationen sehr genau wusste, dass nichts zu tun ist. Wie man sich vorstellen kann, ist das für batteriebetriebene Geräte nicht unbedingt eine tolle Angelegenheit, weil je länger man in tiefen Powerstates sein kann, je länger diese CPU abgeschaltet ist, umso weniger Leistung, umso weniger Power verbrauche ich aus dem Akku. Das waren die Embedded-Leute, die Mobile-Leute, die gesagt haben, wir brauchen hier eine Infrastruktur. Da gab es ein paar Projekte, die das extern versucht haben. Es gab auch eine In-Kernel-Implementierung, auf die komme ich gleich zurück. Aber das war nichts Generalisiertes. Und erst als wir aus einem ganz anderen Projekt, nämlich aus dem Echtzeitprojekt, gesagt haben, wir wollen gerne High-Resolution-Timer haben, weil uns für Echtzeitanwendungen die Auflösung des Ticks, der alle Applikationstimer auch treibt, einfach zu gering ist und wir wollen präzisere Timeslices fahren können. Als wir das entwickelt haben und so die ersten Diskussionen mit Linus Torvalds hatten, wie wir das in Kernel bringen, sagte der, wer braucht sowas? Und, war etwas frustrierend, aber dann kam uns die Idee, Mensch, diese Infrastruktur, die wir gebaut haben, dass man also diesen Timer, der da in der Hardware ist, nicht nur periodisch benutzt, sondern auch wirklich feingranular programmieren kann, die kann ich auch dafür verwerten, dass ich sage, wenn die Maschine idle geht, gucke ich mal nach, wie lange wir nichts zu tun haben, reprogrammiere den Timer auf diesen Zeitpunkt in der Zukunft und hilft damit den Leuten, die Strom sparen wollen. Und wir haben uns dann hingesetzt, es implementiert und es war der Selling Point an Linus, dass wir auch die High-Resolution-Timer in Kernel gekriegt haben, weil wir haben ihm einfach erklärt, er wusste ja auch, wir haben ihm erklärt, dass es das eine ohne das andere nicht gibt. Er wusste, dass wir ihn, nicht ganz ehrlich behandeln an der Stelle, aber er wollte diese No-Hertz-Funktionalität, um den Mobile-Leuten das zu geben und hat zähneknirschend die High-Resolution-Timer mitgekauft. Wer sich aber im ersten Augenblick, und das war für uns unerwartet, total über diese Funktionalität gefreut hat, waren die Leute aus dem Serverbereich, die mit Virtualisierung zu tun haben. Weil bei Virtualisierung in der Regel eine Servermaschine eigentlich mehr virtuelle Maschinen laufen hat, als die Kapazität der Maschine hergibt, weil man davon ausgeht, dass die einzelnen Maschinen weniger CPU-Kapazität brauchen. oder nicht die volle CPU-Kapazität. Aber dieser periodische Timer-Interrupt muss ja auch in der virtuellen Maschine abgefackelt werden. Das heißt, auch die virtuellen Maschinen hatten ein Skalierungsproblem auf Maschinen, die overcommitted waren, weil halt jede einzelne von diesen virtuellen Maschinen alle Millisekunde aufwachte, um festzustellen, dass nichts zu tun ist. Was das für die Systemauslastung bedeutet, glaube ich, könnt ihr euch selber ausmalen. So, die Virtualisierungsleute kamen daher und sagten, hey, das ist eine coole Sache, wir können das brauchen. Wer als nächster kam, waren die Serverleute. Die draußen Webserver haben gerade das Web 2.0 mit Blocks und Microblocks und sonstigen Dingen drumherum, hat teilweise auf den Servern, die weniger besuchte Blogs und Webseiten hosten, sehr, sehr, sehr viel Idle-Time. Man versucht es durch verschiedene Tricks auf der Applikationsebene zu vermeiden, um damit weniger Server zu haben, aber es gibt keine wirklich gute Lösung dafür. Und die waren dann auch, es gibt eine interessante Studie von einem großen Datacenter-Betreiber, die es geschafft haben, so die Energie, die so ein mittleres Atomkraftwerk im Jahr zur Verfügung stellt, so im Jahr einzusparen. Nur durch das Einsetzen dieser Technologie. Das war nicht allein der Kernel, der hier eine Modifikation brauchte. Wir waren sehr erstaunt, dass wir, als wir es implementiert hatten und das mal auf dem Laptop ausprobiert haben, dass wir eigentlich nicht weniger Interrupts hatten als vorher. Weil da gab es dann noch den User Space, der auch sehr intelligent programmiert war. Da gibt es doch immer dieses kleine Uhren-Applet unten rechts in der Ecke. Die Jungs haben sich einmal pro Millisekunde aufwecken zu lassen, um dann einmal pro Sekunde oder einmal pro Minute den Zeiger rüber zu kicken. Was natürlich nicht unbedingt zum Stromsparen beiträgt. Das Problem wurde übrigens sehr elegant gelöst über einen Trick, dem Arjan von Van der Ween, Kernel-Entwickler, heute bei Intel beschäftigt, eingefallen ist. Er hat ein Tool gebaut. Vielleicht kennen es die einen oder anderen von euch, PowerTop. PowerTop kann man anwerfen und PowerTop zeigt einem, welche Applikation im System das System am öftersten aufweckt. Und natürlich, als PowerTop rauskam und er die Hitliste zeigte, die ganz groß vom Uhren-Applet angeführt wurde, wollte natürlich die Entwickler von diesen Applikationen ganz schnell von dieser Hit- oder Shit-Liste wieder runter. Und das hat dazu geführt, dass innerhalb vom halben Jahr die größten Problembereiche eigentlich aufgeräumt waren. Jetzt hat dieses Idle-No-Herz hat plötzlich eine Infrastruktur im Kernel geschaffen und Mechanismen im Kernel geschaffen, die eine ganz andere Usergruppe wieder interessiert hat, nämlich die High-Performance-Computing-Leute. Die High-Performance-Computing-Leute, die stört der periodische Tick auch. Aber die arbeiten ja, die sind ja nicht idle. Nur, die haben eine Situation, dass auf jedem Core nur eine einzige Task läuft. Die wollen gar nicht schedulen, die wollen gar keine Kernel-Infrastruktur benutzen. Nur auf ihren Housekeeping-Cores, die Management machen und Netzwerkverbindungen. Aber auf den Compute-Nodes, auf denen sie eigentlich ihre wissenschaftlichen oder sonstigen Berechnungen durchführen, dort wollen sie ungestört sein. Jetzt könnte man sagen, ja, so ein Timer-Interrupt, jede Millisekunde, der ein paar Mikrosekunden CPU-Zeit stiehlt, macht doch nichts aus. Man kann das aber sehr gut rausmessen, da die Performance von heutigen Computersystemen sehr, sehr stark durch den Cache in der CPU bestimmt wird, kann man sehr schön diese Effekte, die der eigentlich sehr kurze Timer-Interrupt auslöst, dadurch, dass er Cache-Lines rausnimmt, die Applikation nachher wieder braucht und damit die Applikation eine längere Zeit braucht, wieder auf dieses Memory zuzugreifen. Diese Effekte kann man messen. Das geht je nach Applikation und je nach System in die Größenordnung von 3-5%. Wenn man sich jetzt so eine SGI-Maschine anschaut mit 4096 Cores, das ist nicht gerade ein Computer, den man sich zu Hause in den Keller stellt. Die Anschaffungskosten sind enorm. Man kann auch mit der Abwärme, die solche Computer produzieren, kann man ganze Bürogebäude heizen. Und die wollen natürlich möglichst viel aus ihren Maschinen rausholen. Das heißt, die Rechenminute ist dort bares Geld. Und die sind natürlich hoch interessiert gewesen, diese 3-5% wieder rauszukriegen. Da gab es dann noch eine andere Gruppe, das sind Echtzeit-Anwender, die sagen, wir haben in bestimmten Situationen gar nicht die Möglichkeit, auf einen Interrupt zu warten, sondern wir müssen einfach irgendwo in der PCI-Karte ein Bit busy pollen, um mit möglichst extrem kurzer Latenz auf ein Ereignis, das von außen kommt, zu antworten. Die stört natürlich auch der Timer-Interrupt, weil der kommt natürlich logischerweise immer dann, wenn kurz bevor das Event kommt, und verzögert natürlich um seine Laufzeit die Antwortzeit auf das Event. Da ist jetzt gerade eben aktuell im Kernel 3.10 im Merge-Window eine Erweiterung dieser Idle Nohertz-Infrastruktur gemerged worden, die das eben auf solche Applikationsszenarien ausdehnt. Das ist Full Nohertz, war mal der Projektname, wie es heute heißt, weiß ich gar nicht mehr, ist vor allem getrieben worden von einem französischen Kernel-Entwickler, Frederik Weisbecker. Das Projekt hat er mal bei mir im Büro mit seiner Masterarbeit angefangen und es hat dann nur 4 Jahre gedauert, bis wir es fertiggestellt haben. Das ist jetzt der erste Schritt, das ist noch nicht vollständig tickless, aber man kann jetzt schon mal für mehr als eine Minute ungestört im User Space rechnen, warten, bis sie pollen, sonst was tun. Das heißt, hier sieht man ganz genau, dass etwas, was eigentlich mal als Feature angedacht war, um Batterie zu sparen, plötzlich in ganz anderen Anwendungsbereichen, in ganz anderen Skalierungsbereichen, in ganz anderen Größenordnungsbereichen auch Verwendung findet und wieder recycelt werden kann. Wie stellen wir sicher, dass solche Mechanismen funktionieren und vor allem, dass sie nicht zerstört werden? Ich denke, das Entwicklungsmodell des Linux-Kernels hat dort eine ganz klare Antwort. Es wird ja in einer Art Baummodell entwickelt. Ganz oben sitzt Linus, der entwickelt gar nichts mehr. Der holt sich nur von unten, von den einzelnen Knoten, die Modifikationen ab, die in den nächsten Kernel angehen oder die Bugfixes nachdem der erste RC raus ist, bis zum Release. Und die Submaintainer holen wieder von ihren Untermaintainern ab. Das heißt, wie koordiniert man eigentlich so eine Masse von durchschnittlich 1000 Entwicklern, die an einem Kernel-Release beteiligt sind? Eigentlich gar nicht. Es gibt ein paar Mechanismen, die aber dafür geschaffen wurden, um sicherzustellen, dass Dinge nicht komplett aus dem Ruder laufen. Das eine ist der Integrationstree Linux Next, der schon vor dem Merge-Window versucht, alle Änderungen, die mit dem nächsten Merge-Window einfließen werden, zu integrieren und einen funktionsfähigen Tree zur Verfügung zu stellen, den dann wieder alle Beteiligten aus allen Bereichen testen können. Dort werden schon mal Dinge festgestellt, hey, dieses neue Feature im Memory Management funktioniert aber nicht mehr auf meinem kleinen Embedded-System, weil es war ja nur für die großen High-Performance-Computer gedacht. Das ist dann relativ einfach zu handhaben. Es gibt eigentlich zwei Lösungen. Das eine ist diese Änderung rückgängig zu machen, der sogenannte Revert. Der passiert aber meistens erst, wenn solche Fehler in Linux-Tree während der Release-Candidate-Serie auftauchen. Während der Entwicklungsphase, während der Integrationsphase in Linux Next setzen sich in der Regel die betroffenen Entwickler zusammen, virtuell im IRC per Mail, und versuchen eine kollaborative Lösung herauszufinden, um beiden Seiten wieder ein funktionsfähiges System zu garantieren. Eine andere Einflussnahme, die passiert auf diesen Prozess, ist von externen Projekten. Sehr lange Zeit waren Projekte wie KVM, wie Xen, die DOM-0-Integration, glaube ich, hat über 12 Jahre gedauert, und auch der Realtime-Preemption-Patch, der mittlerweile ins 8. Jahr geht oder ins 8. Jahr gegangen ist, die führen auch dazu, dass Dinge konsolidiert werden über bestimmte Grenzen hinweg und auch das möglich machen, dass Technologien über alle Bereiche hinweg verwendet werden. Gerade die Virtualisierungsprojekte auch und auch PreempTRT haben dazu geführt, dass sehr viele Dinge, die in den architekturspezifischen Implementierungen eigentlich dupliziert wurden über lange Jahre, in den Core-Code integriert wurden und man damit nicht eine, sondern nur eine und nicht 24 oder 28 Implementierungen hat, die alle unterschiedlich sind und die natürlich bei der leisesten Änderung der Core-Infrastruktur wieder mit unterschiedlichen Effekten auseinanderfallen. Wir haben dort viele Dinge wie das Timekeeping, wie die Timer-Infrastruktur, das Interrupt-Handling generalisiert, abstrahiert, sodass nur noch wirklich die architekturspezifischen und hardware-spezifischen Elemente übrig bleiben, die dann pro Systemtype, pro Architekturtype zu implementieren sind. Diese Konsolidierungsbestrebungen, die gibt es in allen Bereichen, die gibt es auch im Filesystembereich. Wenn man sich die Filesysteme vor 10 Jahren anschaut, dann hatten die alle etwa 30% des filesystemspezifischen Codes war im Prinzip kopierter Code, der generalisierte Verwaltung macht. Da hat es auch eine Riesenkonsolidierung gegeben, das heißt, dieser ganze duplizierte Code mit den verschiedenen Fehlerszenarien ist plötzlich in das Core-Filesystem, in den Virtual-Filesystem-Layer gewandert. Und das hat aber wiederum möglich gemacht, dass auch dort die Skalierbarkeit von kleinen Filesystemen, die jetzt auf einem 16 Megabyte Flash-Chip laufen, bis hin zu riesen Distributed-Filesystemen, zu Cluster-Filesystemen, dass die alle auf die gleiche Infrastruktur zurückgreifen können. Das ist dieser Mechanismus, mit dem Linux versucht, dieser Vielfalt, diesem Überfluss an Möglichkeiten, an Einsatzmöglichkeiten, an Hardware Herr zu werden. Das kann man genauso in den Treiberbereichen beobachten. Und das ist mit dem Grund, warum wir wollen, dass Code integriert wird. Dass Treiber integriert werden, dass Filesysteme integriert werden, weil wir dadurch die Chance haben, duplizierte Dinge zu finden, immer wiederkehrende Problematiken zu finden und die dann zu generalisieren und zu abstrahieren. Und das ist der Spagat, den wir betreiben zwischen Embedded Computing und High Performance. Fragen?
Keine.
Habe ich euch jetzt verwirrt?
Thank you.
Die Frage war, was ist die ausgereifteste Embedded-Plattform, auf der man entwickeln kann, wo der meiste Support da ist, wo viele Leute daran arbeiten? Das ist eine extrem schwere Frage. Der Embedded-Bereich, ich weiß, deswegen haben Sie sie gestellt. Der Embedded-Bereich ist traditionell ein ziemlich zerrupfter Bereich. Es gibt dort keine Standard-Hardware. Es gibt ein paar so Projekte in den letzten Jahren, wie das BeagleBone, wie das Raspberry, die einfach in großen Stückzahlen zum entsprechend günstigen Preis auf den Markt gekommen sind, dass sich viele darauf gestürzt haben. Das sagt aber nicht unbedingt was über die Qualität und den Support aus. Das Problem im Embedded-Bereich ist, dass viele das über lange Jahre die Chip-Hersteller eigentlich den Support für die Chips selber gemacht haben, zurückgehalten haben, in ihren eigenen Projekten verwaltet haben. Es war zwar der Source verfügbar, aber es war nie integriert in Mainstream. Das hat sich erst vor ein paar Jahren geändert, als Linus Torvalds beim ARM-Tree die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, wenn einer der größten Update-Batzen in jedem Merge-Window aus dem ARM-Architecture-Tree kommt, dann ist was falsch. Und damit hat er mit Sicherheit recht gehabt, was dazu geführt hat, dass sich die ARM-System- und Chip-Vendors zusammengetan haben mit ARM und anderen Firmen und das Linaro-Projekt ins Leben gerufen haben, das erstmal versucht hat, wirklich diesen, ich sag's mal auf gut bayerisch, Saustall aufzuräumen. Dadurch ist mittlerweile sehr viel Code für diese System-on-Chip-Familien im ARM-Bereich integriert worden in Kernel. Das heißt, es ist einfacher geworden, heute Mainline auf kontemporären Embedded-Plattformen zu booten. Was traditionell eine gute Integration hatte und immer noch hat, ist Power, speziell die Freescale-Power-PC-Prozessoren. Die sind eigentlich nach wie vor gut unterstützt. Aber eine Empfehlung, welche Embedded-Plattform? Nein. Gibt schon relativ lange, das haben die S390-Leute eingebaut, virtuelles CPU-Time-Accounting. Gibt es auch. Ja. Das ist durch die KVM-Integration natürlich, KVM und Xen wollten natürlich auch das virtuelle CPU-Time-Accounting, klar. Ist mittlerweile drin, ich weiß jetzt nicht, wann das gemerged worden ist, aber ist schon ein paar Revisionen her. Ja, kann man so machen. Ob es jetzt vollständig umgesetzt ist, weiß ich nicht. Ja? Die Frage war, es gab es Diskussionen über den Scheduler und FreeBSD fühlt sich weicher an. Ja, das ist eine genauso schwierige Frage und die hat auch mit diesem Spagat zwischen Embedded Desktop und High Performance Computing zu tun und Servermaschinen und was auch immer. Der Scheduler ist natürlich ein zentraler Dreh- und Angelpunkt eines Betriebssystems, weil der die CPU-Zeit verteilt. Und man hat über die Jahre einfach versucht, einen Kompromiss zu finden, der eigentlich auf allen diesen, in allen diesen Bereichen sinnvolle Ergebnisse liefert. Man muss den Scheduler kann man tunen, es gibt ein paar Knöpfe dafür, die muss man halt applikationsspezifisch oder applikationsszenario-spezifisch einstellen. Ich glaube nicht, dass es eine von den Distros für die Desktop, für den Desktop-Usage das macht. Die nehmen halt so die Default-Einstellungen, die auch halbwegs gut funktionieren. Aber es wird immer eine bessere Lösung geben für ein spezielles Problem. Es gibt ja schon lange diesen Fairness-Scheduler von Concolimas, wo es erbitterte Diskussionen gab, ob der integriert wird. Und er ist am Ende des Tages nicht integriert worden, weil er nur für eine einzige Workload funktioniert. Er funktioniert nur auf dem Desktop wirklich. Aber er funktioniert auf einer Servermaschine katastrophal. Er funktioniert auf großen Data Managing Systemen katastrophal. Das heißt, hier müssen wir auch den Kompromiss finden, dass auch der Scheduler sowohl auf dem kleinen Embedded-System halbwegs gut ist, aber auch auf den großen Maschinen, Webservern, Datacenter, Applikationen und so weiter. Also es wird keine Ideallösung geben. Und ich glaube nicht, dass FreeBSD die magische Formel gefunden hat, wie man alle diese Applikationsszenarios mit einem Scheduler zufriedenstellt. Würde mich sehr wundern. Wäre ein interessantes Paper darüber zu schreiben, wie sie das gemacht haben. So der Bild in Crystal Ball oder so. Die Frage war, was passiert, wenn jetzt jemand was entwickelt, das testet er natürlich auf seinem System oder den ihm zur Verfügung stehenden Systemen und vor allem meistens nur unter seinem Application-Szenario, das ihn interessiert. Wie funktioniert der Feedback-Prozess? Sobald es integriert ist in Linux Next, gibt es eigentlich über die ganze Welt Projekte oder auch Firmen, die anfangen, das zu testen, dieses integrierte Konglomerat. Und in dem Moment, wo einer feststellt, halt, hier geht was nicht mehr oder es verhält sich anders als vorher, fängt man natürlich an zu suchen, was hat das verursacht. Da gibt es also den intuitiven Weg, wenn man eine Ahnung hat, dass es zum Beispiel im Scheduler passiert ist, dann guckt man sich mal an, was haben die Scheduler-Leute getrieben. Und es gibt den rein mechanischen, der eigentlich sehr gut funktioniert, Weg. Man kann ein sogenanntes Bisecting machen, das heißt, man fängt an und sagt, diese Version war gut, diese Version war schlecht, dazwischen sind 5000 Änderungen und jetzt mache ich über einen ganz normalen Bisect-Prozess, stelle ich fest, wo ist denn der Schuldige? Die schuldige Änderung. Wenn man die gefunden hat, schickt man halt ganz normal an die Kernel-Mailing-Liste oder an eine andere Mailing-Liste, die vielleicht zuständig ist wie ein Network-Development oder eine architekturspezifische Mailing-Liste, seine E-Mail mit dem Bug-Report, erklärt, was man gefunden hat und dann geht eigentlich das startet den Feedback-Prozess und dann fängt man an zu überlegen, was kann man denn machen. Müssen wir es wieder rausnehmen? Das ist manchmal die Folge, dass man sagt, wir wissen jetzt nicht genau, was passiert ist, warum das diese Auswirkungen hat. Also nimmt man es zurück und versucht dann mit dem Reporter das Problem einzugrenzen, Lösungen zu entwickeln, die das auch für den tragbar machen. Oder manchmal ist es dann eine relativ einfache Geschichte, dass man sagt, oh ja, da habe ich nicht dran gedacht. Hier ist ein Patch, probier mal aus, geht's wieder. Und der wird halt dann mit integriert. Das ist eigentlich dieser Feedback-Mechanismus, der über ganz normales Bug-Reporting funktioniert. Es setzt natürlich voraus, dass die Leute das testen. Was bei Linux Next nicht immer der Fall ist, wir kriegen oft genug erst die Bug-Reports rein, so kurz vorm Ende eines Release-Zykluses, so RC7 kommt dann die Panikmeldung, hey, es geht nicht mehr. Was dann zu hektischer Betriebsamkeit führt, weil Linus dann auch eigentlich am Wochenende drauf das Final Release machen wollte und dann gezwungen ist, nochmal eine Woche dran zu hängen. Was er immer den schuldigen Entwicklern mit nicht immer freundlichen Worten auch wissen lässt. Eines ganz normaler Reporting-Prozess. Es gibt keine speziellen Mechanismen dafür. Klar. Richtig. Ich kann auch nur auf den mir zur Verfügung stehenden 70 Systemen testen. Aber ich habe keine Krähe im Keller stehen. Nein. Genau.
Da war noch eine Frage irgendwo. Vorher war ein Finger oben. Ich erinnere mich gleich wieder.
Mir selber. Das stimmt. Also die Frage war, gibt es ein anderes System, das diese Spannbreite an von Embedded bis HPC überdeckt? Und ob es eigentlich nicht mehr was Positives ist, dass durch das, dass man versucht, das wirklich abzudecken, auch immer wieder neue, spannende, befruchtende Dinge rauskommen, oder ist es wirklich eine große Last? Ne? Ich denke, es ist beides. Es ist manchmal eine Last und es ist manchmal auch wirklich, macht Spaß. Last ist es dann, wenn von Entwicklern sehr engstirnig Dinge gepusht werden in eine bestimmte Application-Richtung. Das gibt dann durchaus mal heftigere Diskussionen auf den entsprechenden Mailinglisten, die nicht immer ganz politisch korrekt sind, will ich jetzt mal formulieren. Aber am Ende des Tages führt es dazu, dass diese Dinge ausgemerzt werden und wirklich dann in einen Zustand gebracht werden, der wieder allen hilft. Und diese vor allem das, was wir durch die Konsolidierung versuchen, ist auch etwas, was uns am Ende des Tages die langfristige Maintainbarkeit des Projekts einfacher macht. Also es wird nicht weniger komplex, aber es wird auf der anderen Seite wird es einfacher, weil wir nicht mit 20 verschiedenen Implementierungen desselben Problems zu tun haben. Und dadurch können wir auch 28 verschiedene Prozessorarchitekturen unterstützen. Und die sind teilweise ziemlich exotisch. Ich weiß zwar nicht, warum die Leute darauf bestehen, jeden Tag eine neue Architektur zu erfinden. Wir haben eigentlich genug, aber scheint irgendwie so ein Hobby zu sein, wie man Fallsysteme entwickelt, oder? Bitte? Da hinten gab es noch keine Frage. Ich lasse euch jetzt nicht raus, wenn ihr nicht da hinten auch noch eine Frage stellt. Keiner. Einen gibt es immer, der sich erbarmt. Ich denke, das kommt auf die Applikationsszenarien an. Ich meine, eine General Purpose GPU wird heute in Großrechnern, ich glaube, die Nummer 1 auf der Top 500 Liste hat, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Nvidia Grafikprozessoren als Rechenknechte mit drauf. Da macht es Sinn, weil diese Prozessoren einfach für Parallelprocessing, für Vektorberechnungen optimiert sind. Da kann ich mit einer normalen Prozessorarchitektur gar nicht hin. Ja, ich meine, die GPUs, die brauche ich ja, um beschleunigte Grafik zu haben. Das kann ich versuchen Sie mal auf so einem Arm ein HD-Bild zu rendern. Das geht nicht. Also es geht schon, aber es wird halt nicht so sonderlich interessant, den Film anzuschauen. Und deswegen ohne diese Grafikbeschleuniger ist es einfach auch mit der Rechenleistung nicht möglich. Weil die Grafikbeschleuniger haben ja einen ganz anderen Instruktionssatz. Die sind ja auf Vektorrechnungen, auf Vektoroperationen optimiert. Und die General Purpose CPU ist ja, die hat eine hohe Integerleistung, hat in der Regel, wenn sie einen halbwegs guten Floating Point Coprozessor hat, auch oder Floating Point Instruktionen hat, auch akzeptable Floating Point Leistung, aber im Bereich Vektorrechnung keine Chance. Und dafür hat man diese spezialisierten Prozessoren. Ich meine, wir haben das ja auch in anderen Bereichen. Crypto Acceleration ist das gleiche Problem. Warum bauen die Hardwarehersteller Crypto Acceleration als IP-Block in ihre CPU ein? Weil einfach die Operationen, die ich mit einer General-Purpose-CPU machen muss, um komplexe Krypto-Algorithmen zu berechnen, einfach viel, viel zu lang dauern. Also insofern sehe ich schon, dass die Zukunft des Computing wird heterogen sein. Also wir werden immer mehr Systeme haben, die nicht uniforme CPUs auf einem Die haben oder als Coprozessorkarten, je nachdem wie groß das System ist. Das wird die Zukunft sein. Die ganzen Video-Audio-Codecs ist alles, DSPs, die darauf optimiert sind, diese Operationen durchzuführen. Also wir haben das heute schon, nicht erst heute, wir haben das schon seit Jahren in der Realität, heterogenes Computing. Nur sehen wir nichts davon, weil der Firmware-Blob, der im Video- oder im Audio-Codec drinsteckt, den kriegen wir halt nur als Firmware-Blob zu sehen. Wir haben keine Chance, den zu modifizieren. Oder es ist sehr aufwendig, weil die Dokumentation in der Regel nicht da ist. Also es gibt ein Projekt, das hat einen Video-Codec-Coprozessor in einem Embedded-System reverse-engineert. Die haben dann rausgebracht, wie der Instruction-Set funktioniert. Und haben dann ihre eigenen Codecs geschrieben. Also man könnte, wenn man Zugang auf die Dokumentation und den Befehlssatz hätte, könnte man heute schon ein komplett offenes, heterogenes Computing machen. Und es gibt ja auch im wissenschaftlichen Bereich, es gibt ja diese offene Bibliothek, mit der man die Grafikprozessoren dann auch betreiben kann.
Thank you.
Es ist heute nicht universell einsetzbar, weil eben diese Mechanismen fehlen. Aber ich denke schon, dass in der Zukunft einfach diese Mechanismen kommen werden. Das war mir eine Bemerkung, dass ein Problem dieser ganzen Co-Prozessoren, ob das jetzt Grafikprozessoren oder andere sind, ist, dass hier dass wir hier noch heute keine Möglichkeit haben, das einmal in die MMU mit einzubinden, also Adressraum Protection zu machen, und zum anderen wir auch wenig Möglichkeiten haben, wirklich auch diese Co-Prozessoren dann echt in Scheduling mit einzubinden. Das heißt, wir haben keine volle Kontrolle über diese Ressourcen. Die sind irgendwo eigenständig für uns. Das ist mit Sicherheit was. Ich erwarte, dass es sich ändern wird, weil langfristig die Komplexität dieser Systeme so groß werden wird, dass man zentrale Kontrolle darüber haben muss, weil sonst sind sie nicht mehr beherrschbar. Wir haben noch Zeit für ein oder zwei. Die Frage war, was gibt es für Möglichkeiten, oder wird die Integration des Desktops für Linux bezüglich Grafik und ACPI besser, oder was gibt es für Alternativen? Ich bin mir nicht sicher, ob der Desktop immer noch das Thema ist, das es vor 10 Jahren war. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie sich das Computing im Moment entwickelt, geht alles weg vom Desktop, das heißt mobile Geräte, die auch ihre Integrationsprobleme haben, nämlich im Grafikbereich. Die ganze Grafikindustrie ist, was die Offenheit, was die Treiber anbelangt, eine einzige Katastrophe. Ich habe mal als AMD ATI gekauft, habe mit den AMD-Leuten deren Linux-Bereich geredet und gesagt, ja, jetzt könnt ihr ja mal anfangen, das offen zu legen. Dann sagt die, haha. Das ist ein riesen patentrechtliches Problem, da stecken in den Treibern steckt Code drin, den sie zugekauft haben, der ihnen gar nicht gehört. Also die können diese Treiber, die existierenden Treiber, können sie gar nicht offenlegen. Das geht nicht und wird nie passieren. Was besser geworden ist, gerade von Seiten von ATI, wir haben wenigstens, oder zumindest unter bestimmten Umständen sind die Grafikentwickler an die Dokumentation drangekommen. Das heißt, die konnten eigene Treiber dafür entwickeln. Aber generell ist der ganze Grafikmarkt, auch im Embedded-Bereich, Power Imagination, die Power VR, oder Imagination Technologies heißt die Firma, dieser PowerVR-Chip, der in jedem zweiten Handy drin ist, ist genauso magisch über einen binären Klumpen verriegelt wie eine Nvidia-Karte. Ich weiß nicht, ob sich das langfristig ändern wird. Also, was ich gehört habe, ist, dass Intel an einer eigenen Embedded Engine arbeitet, weil in den Atoms, die im Mobile-Bereich eingesetzt werden, ist ja auch diese PowerVR-Engine drin. Und Intel wird in den nächsten Jahren wohl, so hört man zumindest die Gerüchteküche brodeln, mit einer eigenen Implementierung kommen, die aber einen offenen Treiber haben wird und offene Specs. Ob sich dadurch in dem anderen Bereich was ändert, weiß ich nicht. Und ACPI, ich meine, das ist ACPI, EFI, BIOS generell, ist seit Jahrzehnten ein Problem und wird auch eins bleiben. Solange die Hersteller nicht gewillt sind, Linux in ihr Testing von ihren supporteten Systemen mit einzubeziehen, solange die einfach nur davon ausgehen, es bootet mit Windows und fertig und gut, was halt immer wieder dazu führt, dass wir im ICPI-Support halt Dinge implementieren müssen, die eigentlich von der ICPI-Spec abweichen, sondern halt irgendwelche Workarounds sind, weil die BIOS-Entwickler halt wieder was zusammengeklickt haben, was gar nicht funktionieren kann. Das ist ein leidiges Thema. Es ist angekündigt worden, mit ICPI 5.0 wird alles besser. Die Erfahrung zeigt, es ist noch schlimmer geworden. Und das UEFI-Desaster, das wir mit den Samsung-Laptops erlebt haben, lässt die Hoffnung auch nicht größer werden. Also ich gehe davon aus, dass es dabei bleibt. Die Frage war, wie schaffen es die großen Distributoren wie SUSE und Red Hat für ihre Long-Term-Kernel, für SLES und RHEL, die Kernel so lang zu supporten? Ja, das ist ein ganz großer Manpower-Aufwand. Wobei mehr als 80% der Arbeit nicht in den Bug- und Security-Fixes steckt, sondern im Backporting für Support von neuer Hardware. Dieses Modell wird immer mehr in Frage gestellt. Also SLES überlegt ernsthaft auf Rolling Releases zu gehen, wenn sie es nicht schon gemacht haben. Und bei Red Hat denkt man zumindest leise drüber nach, man darf es noch nicht laut sagen. Weil das ist einfach ein riesen personeller Aufwand. Das heißt, die brauchen wenn die 3 oder 4 supportete Versionen draußen haben, die sie über 10 Jahre handeln müssen, dann brauchen die natürlich einen riesen Aufwand an Personal, die sich damit beschäftigen. Und das ist ein Ressourcenproblem. Und es gibt nicht viele gute Kernel-Entwickler, die sich drum reißen, in so einem Bereich zu arbeiten. Die Frage ist, das Non-Executable-Flag, ob es das im Embedded-Bereich auch gibt, muss ich ganz ehrlich sein, ich weiß es nicht. Die x86 Embedded-Prozessoren können es. Ich denke, das Power kann es, aber bin mir nicht sicher. Und die neueren ARMs, ob die das jetzt integriert haben, weiß ich nicht. Es wurde nochmal davon gesprochen, dass das erweitert wird. Könnte sein, dass das jetzt mit den Large Page Extensions gekommen ist, aber ich habe das nicht verfolgt. Das Security-Thema ist ein völlig separater Bauchschmerzbereich. Natürlich wird der auch plattformübergreifend und architekturübergreifend abgewickelt, soweit es geht. Aber wir müssen natürlich auch die Möglichkeiten oder die Nichtmöglichkeiten der einzelnen Architekturen dort berücksichtigen und können da nicht ein voll generalisiertes Konzept über die gesamte Bandbreite fahren. Aber soweit es möglich ist, ja. Die Mechanismen im Core sind da. Wenn eine Architektur das unterstützt, kann sie es nutzen. Time is over. Vielen Dank. Danke.